Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security mit Philipp Plum heute mal wieder. Ich befinde mich heute im wunderschönen Jena, zur Abwechslung mal wieder, und ich spreche hier mit meinem wunderbaren Kollegen Mike Wetzel. Hi Mike, schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch. Hallo Philipp.
Diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen dürften, nicht schon kennen, mag sich trotzdem nochmal kurz vorstellen, was du eigentlich machst.
Also ich bin ja nun bei ESET doch schon ein alter Hase, seit 16 Jahren hier an Bord, habe viele Jahre den Vertrieb aufbauen und leiten dürfen, und seit einigen Jahren kümmere ich mich um strategische Geschäftsentwicklung, und das bedeutet unter anderem auch, dass ich ESET in verschiedenen Gremien vertrete, wo es also darum geht, beispielsweise sich mit einzubringen in den ganzen Prozess von Regulierungsthemen. Also ich bin derjenige, der sehr frühzeitig entsprechende Gesetzentwürfe auf den Tisch bekommt, um sie zu kommentieren, um eine Meinung dazu abzugeben. Und insofern bin ich an verschiedenen gesetzlichen Veränderungen, die sich auch so andeuten am Horizont. NIS2 ist ja da nur ein Thema, doch frühzeitig dabei, und freue mich auch, dass ich also auch über diese Gremien, in denen ich da sitzen darf, für ESET Einfluss nehmen kann, zum Beispiel auf eine Optimierung unserer Cybersicherheitswelt und Cybersicherheitsarchitektur hier in Deutschland. Das ist sehr spannend.
Das wichtigste Stichwort ist gerade auch schon gefallen. Der ein oder andere dürfte schon davon gehört haben in der Vergangenheit, und auch unsere Zuhörer des Podcasts dürften schon wissen, wir haben schon sehr viele Folgen zum Thema NIS2, und wir sprechen heute über ein Update von NIS2. Also bekanntermaßen, die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht hat sich mal wieder, möchte man fast sagen, nach hinten verschoben. Ursprünglich angedacht war ja der 17. Oktober, meine ich, 2024. Das wurde jetzt nach hinten verschoben. Kannst du erstmal kurz sagen, warum es so gekommen ist?
Ja, es ist natürlich so, dass die alte Bundesregierung, ne, die Ampel, das haben wir ja erlebt, zwar einen Kabinettsentwurf auf den Weg gebracht hat, aber dann eben doch, das kam relativ spät, recht spät. Wir waren da schon in Verzug, also wir, damit meine ich Deutschland. Und es gab eben gewisse Hindernisse damals schon. Auch das Finanzministerium beispielsweise hatte damals den Erfüllungsaufwand natürlich im Kopf, der auf staatlicher Seite entsteht, und hat dann den Anker geworfen, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es kam innerhalb der Regierungszeit der Ampelregierung nicht mehr zu einem Abschluss, und dann ist es eben so, dass solche Gesetzgebungsverfahren bei einer neuen Regierung neu beginnen müssen. Und das ist jetzt auch auf den Weg gekommen und auf den Weg gebracht worden. Es gibt also seit einigen Wochen einen, nicht nur einen Kabinettsbeschluss, sondern tatsächlich einen Regierungsentwurf zu einem NIS2-Umsetzungsgesetz. Und gerade just in dieser Woche gibt es die erste Lesung im Deutschen Bundestag. Das Thema nimmt also Fahrt auf, und alle Experten sind optimistisch, dass wir bis Ende des Jahres, also Ende 2025, spätestens im ersten Quartal 2026 ein Umsetzungsgesetz haben werden. Das ist auch notwendig, denn es läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die Bundesrepublik. Aber wir sind nicht allein. Es gibt also in Europa noch andere Länder, die bisher auch noch nicht geliefert und noch nicht umgesetzt haben. Aber es gibt natürlich auch einige Länder, die bereits Umsetzungsgesetze erlassen haben.
Ich finde das sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Also die alte Regierung hatte dieses Umsetzungsgesetz schon auf den Weg gebracht. Man war schon weiter in der Vollendung, will ich mal sagen. Und dann kam, wie bekanntermaßen, dass ja die Auflösung der Regierung, das Aufbrechen der Ampel, und die neue Regierung musste jetzt zurück auf Start, ohne über loszugehen und neu anfangen.
Grundsätzlich ja, also das Gesetzgebungsverfahren beginnt formell neu, und natürlich ist es so, wenn man sich den jetzt vorliegenden Regierungsentwurf anschaut, dann ist das nicht komplett neu. Man hat natürlich auch bei den bisherigen Entwürfen, das waren ja doch einige, die da schon im Umlauf waren, ein ganzes Stück weit abgeschrieben, aber man hat eben auch bestimmte Dinge nochmal verändert, und die sind teilweise erheblich und gravierend und die führen auch zu einiger Kritik, das muss man ganz klar sagen.
Ich habe als Vorbereitung auch mal in den neuen Entwurf reingeschaut und ich fühlte mich da sehr an meine ersten Mathematikklausuren erinnert. Sehr viel war rot angestrichen, sehr viel hat sich geändert und sehr viele neue Vorschläge wurden eingebracht. Ich habe es jetzt nicht im Detail durchgelesen, kannst du mal so die wichtigsten Änderungen beim neuen Entwurf so für uns umreißen?
Also ich würde vielleicht erstmal damit beginnen, was hat sich nicht geändert und was ist klar? Also, denn eins ist mal Fakt, das Ziel von NIS2 ist nach wie vor in Europa das Sicherheitsniveau, das Niveau an Resilienz entsprechend anzuheben und auch zu harmonisieren. Also es geht um den Wunsch zu harmonisieren und das Sicherheitsniveau anzuheben. Und der Hintergrund ist klar, vor der aktuellen Bedrohungslage, vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage müssen wir uns Gedanken machen um Versorgungssicherheit und wir müssen uns Gedanken machen um die Stabilität unserer Gesellschaft. Und das ist der Grund für NIS2 ganz allgemein. Und die wesentlichen Elemente finden sich ja im Paragraph 30 des Nationalen Umsetzungsgesetzes bei uns in Deutschland. Das sind nämlich die Risikomanagementmaßnahmen. Und da steht nichts Verrücktes drin. Also ich weiß gar nicht, warum da so ein Riesenaufriss gemacht wird. Da stehen ganz normale Dinge drin, die eigentlich, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da meldete sich jemand und sagt, also wenn ich das nicht umsetzen würde als Unternehmen, wäre mir das peinlich.
Also quasi Sachen, die auch der gesunde Menschenverstand so als Unternehmer sagt, absolut. Das muss, was sollte ich machen?
Wir wissen und Unternehmer sollten das heute auch wissen, dass Cyberbedrohungen wirklich existenzbedrohend werden können für Unternehmen. Wir haben 267 Milliarden Euro Schaden gehabt im letzten Jahr in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft, durch Cyberbedrohungen und alles, was damit zusammenhängt. Das dürfen und sollten wir uns also auf keinen Fall weiter leisten. Und es ist einfach nur wichtig, dass man Cyberbedrohungen als ein Risiko betrachtet, so wie es auch andere unternehmerische Risiken gibt und dass man das genauso bewertet und genauso handelt. Also beispielsweise, dass man sich mal Gedanken macht, welche IT-Assets, welche IT-Prozesse habe ich denn eigentlich? Welches Risiko stellen die gegebenenfalls für mein ganzes Geschäft dar, für mein ganzes Geschäftsmodell dar, wenn sie wegbrechen? Und das muss man bewerten und dann muss man ein entsprechendes Schutzniveau definieren, abgeleitet daraus und muss das entsprechend umsetzen. Das ist also nichts Weltbewegendes. Und diese Themen, die haben sich eigentlich, ja, dieser von mir schon gesagt, Paragraph 30 im Umsetzungsgesetz, das hat sich grundsätzlich überhaupt nicht geändert. Ne? Das ist so geblieben.
Was wir dann auch so an so Grundsätzen aller, wenn du aus dem Haus gehst, schließ die Haustür ab, ist ja vernünftig, sagen wir es mal so.
Wir haben im Vergleich zu dem, was wir bis heute noch an gültiger Gesetzgebung haben, ne, Stichwort IT-Sicherheitsgesetz 2.0, darunter fallen ungefähr 1.800 Unternehmen, die heute zu den kritischen Infrastrukturen zählen in Deutschland. Daraus werden mehr oder weniger, ne, also man spricht immer von 29.500, also rund 30.000 Unternehmen, die jetzt direkt unter die NIS2-Regulierung fallen werden, die also entsprechende Umsetzungen von Mindeststandards vollziehen müssen. Und dazu gehört eben dann auch, dass man Cybersicherheitsvorfälle in einem dreistufigen Melderegime meldet an das BSI. Das sind so die Feinheiten. Es gibt natürlich logischerweise die viel diskutierte Haftung der Leitungsorgane, die inzwischen auch schon wieder deutlich abgeschwächt wurde. Das sind alles Dinge, die sind seit längerer Zeit eigentlich klar und eigentlich müssten Unternehmen, die mittlerweile ja auch mit Hilfe von verschiedenen Tools ihre Betroffenheit ermittelt haben. Ne? Also es gibt ja da Unterstützung aus der Wirtschaft. Das BSI stellt entsprechende Betroffenheitsanalysen.
Da gibt es ja so eine wunderbare Seite. Ich kann die auch nochmal hier in den Shownotes verlinken. Eine wunderbare Seite, auf der man quasi die eigenen Eigenschaften des Unternehmens eingibt und dann am Ende kommt quasi raus, du bist von NIS2 betroffen oder du fällst teilweise darunter.
Das BSI hat schon vor längerer Zeit eine solche Betroffenheitsanalyse entwickelt, also so ein Entscheidungsbaum, wo man also durch Fragen entsprechend geführt wird und am Ende dann auch einigermaßen sicher sagen kann, jawohl, ich bin betroffen und ich bin wichtig oder besonders wichtig oder ich bin Betreiber einer kritischen Anlage und was gilt jetzt für mich? Und das sind Hilfestellungen, die sind wichtig aber ich wollte eigentlich darauf abzielen, also Unternehmen, die betroffen sind, sollten das bereits wissen und sollten eigentlich in der Umsetzung sein, denn eins ist mal Fakt, es wird keine Umsetzungsfristen geben. Also es gibt Fristen, die auch durch das Gesetz vorgegeben werden, was zum Beispiel die Lieferung von Nachweisen oder Ähnlichem angeht. Ne? Also das wird nicht sofort mit der Inkraftsetzung des Gesetzes zur Pflicht. Also da muss sich keiner Gedanken machen. Aber wer betroffen ist davon, für den gilt grundsätzlich mal dann die Anforderungen, diese Mindeststandards aus der NIS II umzusetzen, sofort mit dem Inkrafttreten des Gesetzes. Da gibt es keine Übergangsfristen.
Also kann man dann quasi sagen, das hatten wir ja 2018 mit der Einführung der DSGVO auch, da waren dann sehr viele Unternehmen, die dann quasi aus heiterem Himmel, möchte man sagen, von der DSGVO überrascht wurden und dann von heute auf morgen versucht haben, das umzusetzen.
Also machen wir uns nichts vor, ja. Also ich bin ja nun auch viel auf Konferenzen, halte Vorträge zu dem Thema und nach wie vor begegnen mir viele Unternehmen, die mich staunend und mit großen Augen anschauen, als hätten sie das Thema zum ersten Mal gehört. Aber es gibt natürlich andere Unternehmen, die längst in der Umsetzung sind, die sich längst mit den Themen beschäftigen, was schon auch, ne, also selbst die nicht von NIS II betroffenen Unternehmen, für die kann das auch eine Orientierung sein, sich da mal zu belesen und mal zu schauen, was wollen die da eigentlich mit Mindeststandards, was soll das eigentlich sein und ist das für mich vielleicht auch ein Thema, wo ich mich einfach besser aufstellen kann hinsichtlich Resilienz und meiner Abwehrfähigkeiten gegen Cyberangriffe.
Da sehen wir wieder, mehr Unternehmen und mehr Unternehmensentscheider sollten diesen Podcast hören, dann wüssten sie das.
Ja, unbedingt. Also dann müssen wir ihn natürlich auch entsprechend, aber wir tun ja schon einiges, um den populär zu machen und ich möchte vielleicht nochmal, wenn du hast mich ja vorhin gefragt, was hat sich verändert?
Das ist so das Wichtigste. Was hat sich jetzt in dem neuen Entwurf im Vergleich zum alten geändert? Was steht da in diesen roten Zeilen drin?
Also was gerade so richtig für Kopfschütteln sorgt, ist, dass wir quasi über eine Absenkung des Sicherheitsniveaus in der Bundesverwaltung sprechen. Ähnlich bei der Ampel auch die aktuelle Regierung, da gab es natürlich entsprechende Diskussionen zwischen den Ressorts und nach dem, was ich so gehört habe, hat das Finanzministerium gesagt, Moment mal, also die Umsetzung auf staatlicher Seite kostet unverschämt viel Geld, deshalb müssen wir da gucken, dass wir uns da ja entsprechend rausnehmen. Das heißt, im Moment sind auf staatlicher Seite von der NIS II-Umsetzung zunächst mal auf Bundesebene nur die Ministerien und das Kanzleramt betroffen, alle nachgeordneten Bundesbehörden eben nicht.
Worunter dann auch wahrscheinlich das BSI und andere, ich sag mal, wichtige Institutionen fallen.
So könnte man das interpretieren, ja. Und das ist natürlich, also ich habe Stellungnahmen gelesen von Experten auch und habe teilweise ja auch mitgewirkt an Stellungnahmen, wo wir gesagt haben, also wir können nicht auf der einen Seite über Zeitenwende reden und über Schließen von Fähigkeitslücken und dann lassen wir an anderer Stelle die Tür sperrangelweit offen.
Und gehen quasi als Staat nicht mit gutem Beispiel voran.
Das ist auch eine Sache, der Staat sollte hier eigentlich wirklich in eine Vorbildfunktion kommen. Es ist so ein bisschen auch eine Verwässerung zu sehen von gesetzlichen Anforderungen, also indem man so dynamische Formulierungen im Gesetz verwendet, gerade da, wo es um Standards für die staatliche Seite geht. Also da gibt es eine ganze Menge Kritik, was die Behandlung oder die Übertragung auch der Verpflichtungen auf die staatliche Ebene angeht. Das sorgt für massives Kopfschütteln. Es gibt im Moment aber auch für die Wirtschaft noch ein paar Dinge, die unklar sind. Beispielsweise gibt es viele Diskussionen, und das ist für die Unternehmen sehr interessant, um die Definition und Ausweitung des Anwendungsbereiches. Also bei früheren Gesetzentwürfen zur NIS II-Umsetzung hieß es beispielsweise, also man stelle sich ein großes Unternehmen vor und nur ein kleiner Teil des Unternehmens arbeitet in einem der hier 18 benannten Sektoren, ja, also der Wirtschaftssektoren. Und dann galten also die entsprechenden quantitativen Kriterien, also ist man betroffen oder nicht, nur für den relevanten Unternehmensbereich. Das war also die gängige Schwellenwertregelung.
Also quasi, ich bin jetzt mal bildlich gesprochen, ich bin ein Unternehmen, habe jetzt einen Bereich, der unter vielleicht in die kritische Infrastruktur fällt oder ein Zulieferer für jeden ist. Dieser Bereich fällt dann darunter, der Rest des Unternehmens fiel in der Version nicht mehr darunter.
Das war die Regelung in den alten Gesetzentwürfen. Ja, heute ist es so, dass für die Bewertung, ist ein Unternehmen betroffen oder nicht, so liest es sich zumindest aus dem aktuellen Regierungsentwurf, die Größe des gesamten Unternehmens, also die Mitarbeiteranzahl und der Umsatz des gesamten Unternehmens relevant ist, auch wenn nur ein ganz kleiner Bereich des Unternehmens in einem dieser kritischen Sektoren tätig ist. Das sorgt im Moment gerade für viele Diskussionen, ist ein bisschen unklar definiert und wie das eben so ist, ich habe ja vorhin gesagt, das Gesetz befindet sich gerade in erster Lesung im Bundestag in dieser Woche. Und es gab ja da, ich glaube, es war Otto Schilly, der mal gesagt hat, so sinngemäß, also kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingegangen ist. Schauen wir mal, was dort eben auch in den weiteren Lesungen, es wird also dann auch natürlich eine Behandlung des Themas im Innenausschuss des Deutschen Bundestages geben. Es wird Expertenanhörungen noch geben zu dem Thema. Schauen wir mal, was dort noch, ich sag mal, rundgeschliffen werden kann und optimiert werden kann an dem gegenwärtigen Entwurf.
Aber ich sage jetzt mal, dieser neue Entwurf, wenn es denn wirklich dann in der Form so durchkommen sollte, dass, was wir gerade besprochen haben, ein Bereich meines Unternehmens fällt darunter, deswegen fällt mein gesamtes Unternehmen darunter. Das bringt doch letztendlich auch dem quasi dem Mutterkonzern etwas, wenn er sich dann auch quasi härten muss, wenn es eh nicht schon passiert ist, sagen wir es so.
Also ich habe ja eben schon gesagt, für mich stellen ja die Anforderungen, die die NIS II mit sich bringt, also wenn man jetzt mal, wie gesagt, diese Risikomanagementmaßnahmen sich anschaut, das ist ja nichts, was man irgendwo extrem hoch angesiedelt hat, sondern es sind Mindestanforderungen, das darf man auch nicht vergessen. Also es sind keine Maximalanforderungen, das ist nicht das Ziel, das wir erreichen sollten, sondern es ist was, das sollten eigentlich alle Organisationen, die IT einsetzen, so praktizieren. Es ist also wirklich...
Ist also quasi keine IT-Sicherheit, technische Rocket Science, um es mal so zu
sagen. No, das ganz sicher nicht. Also das ist etwas, das einfach wirklich sich aus dem gesunden Menschenverstand schon ergibt. Und letzten Endes müssen wir feststellen, das ist ja auch erstmal einen kleinen Exkurs mal. Du weißt ja, wir als ESET, wir erheben seit 3 Jahren mittlerweile eine Studie, wo wir Unternehmen und Organisationen befragen zu ihrem Sicherheitsniveau, was sie umgesetzt haben. Und im Zusammenhang auch mit dem Stand der Technik. Und wir stellen also fest, dass nach wie vor 2/3 der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kein Schutzniveau haben, das der Bedrohungslage angemessen ist und kein Schutzniveau haben, das dem Stand der Technik angemessen ist. Ja.
Da hilft es dann auch nicht, das positiv zu formulieren und zu sagen, 66% sind darauf vorbereitet. Die 33% bleiben dann übrig. Ja.
2/3 sind eben nicht vorbereitet heute, 2/3, ne? Also um das klarzustellen. Und das ist etwas, was natürlich uns schon zu denken geben sollte. Und insofern bietet natürlich auch NIS II auch für nicht betroffene Unternehmen eine gewisse Orientierung, wo man reinschauen kann und sagen kann, hey, sind verschiedene Maßnahmen benannt. Es gibt natürlich dann auch, wenn man mal zum Beispiel in Richtung Digitalwirtschaft schaut, dort gibt es eine entsprechende Umsetzungsverordnung der Europäischen Kommission, die dann also noch ein bisschen detaillierter wird und detaillierter ausführt, was zum Beispiel verstehen wir denn unter diesen Risikomanagementmaßnahmen, die ja im Gesetz recht kryptisch oder oberflächlich, ne? Also als Stichworte benannt sind und nicht technisch unterlegt sind. Also das ist schon etwas, das auch anderen Unternehmen sehr stark helfen kann.
Du hast es gerade grob angeschnitten. Die Hörer unserer letzten Podcast-Folge haben vielleicht auch gehört, wir sind gerade dabei, das Thema Made in EU stärker auszuleuchten. Und ich möchte jetzt auch mal gern den Blick auf Europa richten. Und jetzt ist wieder viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Wieder ist quasi ein Jahr, ein bisschen weniger, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wie sieht es denn auf europäischer Ebene aus? Wie viele Länder, sagen wir, haben ihre Hausaufgaben schon gemacht und haben es umgesetzt?
Wir haben 27 Mitgliedsländer in der Europäischen Union und es gab 23 Länder, die NIS II nicht fristgerecht zum 17. Oktober 2024 umgesetzt hatten. Wir sind da also nicht alleine, aber inzwischen haben natürlich einige Länder dort nachgeliefert und sind da inzwischen in die Gänge gekommen. Aber es ist nach wie vor natürlich so, dass Deutschland nicht das einzige Land ist, das heute noch ohne ein Umsetzungsgesetz dasteht. Da gibt es also noch weitere Länder. Was auch, ich habe kürzlich mit Frau Walzmann, das ist die Europaabgeordnete hier aus Thüringen, die uns dort vertritt, wir haben diskutiert, warum ist NIS II eigentlich eine Richtlinie, ja, und keine Verordnung? Der Unterschied ist vielleicht nicht allen klar, deshalb.
Deswegen gehen wir mal gerne, ja.
Ja, also eine Richtlinie der Europäischen Union, da wird den Ländern, den Mitgliedsländern eine Frist eingeräumt, in der sie diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen müssen. Und die Richtlinie stellt dann nur entsprechende Mindeststandards dar, die berücksichtigt werden müssen. Die Länder können also in ihren individuellen Landesgesetzen, die sie erlassen, zur Umsetzung darüber hinausgehen, aber sie können es nicht unterschreiben.
Ja.
Anders ist es bei einem Act, bei einer Verordnung. Also es gibt zum Beispiel den Cyber Resilience Act, der uns ja als nächstes sehr beschäftigen wird. Und das ist eine Verordnung, die gilt, so wie sie die Europäische Kommission verabschiedet hat, sofort in allen 27 Mitgliedsländern einheitlich. Und was ich für ein Problem halte, das ist Folgendes, also wenn wir doch das Ziel mit NIS 2 verbinden, dass wir auch harmonisieren wollen, warum machen wir das dann als Verordnung, wo wir 27 Umsetzungsgesetze bekommen werden?
So 27 unterschiedliche Gesetze dann.
Mit unterschiedlichen Inhalten, mit unterschiedlichen Prozessen, die dort, also der Standard, der NIS-2-Standard, der Mindeststandard, der ist in allen, wird in allen 27 Umsetzungen enthalten sein.
Aber wie streng ist dann quasi von Land zu Land unterschiedlich?
Genau. Wie sehen die Meldewege aus? Wie, also die Details unterscheiden sich dann. Und das bedeutet also gerade Unternehmen, die in ganz Europa unterwegs sind und vielleicht auch in anderen Ländern noch Niederlassungen haben, etc., die müssen sich eben auch sehr stark mit diesen individuellen Umsetzungsgesetzen auseinandersetzen.
Ja, als das Bundesdatenschutzgesetz rauskam, haben viele gesagt, boah, das ist ja viel strenger als die zugrunde liegende Richtlinie. Wie sieht es denn jetzt bei NIS 2 aus in den anderen Ländern? Hast du da so einen Überblick, was machen die Länder, die es schon umgesetzt haben? Sind die da viel strenger als die zugrunde liegende Richtlinie oder halten die sich doch eher daran, was vorgegeben war?
Nein, also die Sachen, die ich kenne, die Umsetzungen in einzelnen europäischen Ländern, die ich kenne, und da muss ich zugeben, ich kenne nicht alle, ja. aber einige schon, die halten sich fast eins zu eins an die Vorgaben der Europäischen Kommission und setzen die NIS-2-Richtlinie mehr oder weniger eins zu eins um. Trotzdem ergeben sich natürlich Details, wohin muss ich meine Meldungen und meine Nachweise und wo muss ich das hinliefern.
Die Länder und Nationen unterscheiden sich natürlich.
Das ist unterschiedlich. Wir in Deutschland haben schon in einigen Bereichen so ein bisschen Goldplating nach wie vor betrieben, also gehen in einigen Teilbereichen schon ein Stück weit über die eigentliche NIS 2 hinaus. Es wird beispielsweise auch kritisiert, dass wir in Deutschland so ein Stück weit, also wir behandeln große Einrichtungen und kleine Einrichtungen gleich, sowohl was die Meldepflichten als auch Audits und andere Themen angeht. Da wird also nicht großartig nach Unternehmensgröße differenziert und das führt so ein Stück weit zu einer unverhältnismäßigen Belastung kleinerer und mittlerer Unternehmen, das muss man ganz klar sagen, die das natürlich jetzt entsprechend trotzdem umsetzen müssen. Also es gibt in einigen Teilbereichen dann doch ein bisschen Goldplating, auch was zum Beispiel die Haftungsregelungen für die Leitungsorgane angeht.
Ist man da strenger, als man, ich sag mal in Anführungszeichen, sein müsste.
Ist man etwas strenger, als man sein müsste, ja. Das ist in Deutschland der Fall. Obwohl ja unsere aktuelle Regierung gesagt hat, bei der Umsetzung von europäischen Gesetzen wollen wir gerade das eigentlich nicht mehr tun. Ja. Aber in dem Fall gibt es doch noch so einige Punkte, wo wir über die eigentliche NIS 2 hinausgehen. Ein Punkt, an dem das ganz deutlich wird, ist zum Beispiel auch die Begrifflichkeit, ne? Die europäische NIS-2-Richtlinie spricht bei den Einrichtungen von important und essential. Wir machen daraus wichtig und besonders wichtig und wir erfinden eine zusätzliche Kategorie, nämlich die Betreiber kritischer Anlagen. Das ist das, was früher unser Kritis-Sektor eigentlich war. Also wir haben eigentlich eine zusätzliche Subkategorie erfunden und das allein macht deutlich, dass wir da eben schon ein Stück weit auch unser eigenes Süppchen kochen. Und Stichwort, wie gesagt, dieser Harmonisierungsgedanke auf europäischer Ebene, das werden wir mit NIS 2 so dann am Ende doch nicht erreichen.
Also es wird nicht ad absurdum geführt, sondern je nach Land wird es sich dann wieder unterscheiden und jeder kocht quasi sein Süppchen und die Deutschen kochen wieder ein etwas komplizierteres Süppchen.
So ist das. Wir haben ursprünglich mal versucht, mit der NIS 2-Umsetzung eben auch verschiedene Defizite in unserer Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland mit anzufassen. Das ist eben in großen Teilen so nicht gelungen, das muss man klar sagen. Aber ich möchte nochmal hervorheben, also von dem ersten Entwurf, den ich kenne, an, also dieser Bereich der Maßnahmen für die Unternehmen, was soll man eigentlich umsetzen, um resilienter zu werden, um sicherer zu werden. Dieser Teil ist eins zu eins wirklich aus der Richtlinie übernommen, mehr oder weniger. Und hat sich also auch nicht wesentlich verändert. Da gibt es also eine entsprechende Sicherheit, was diese wirklichen echten Mindeststandards angeht.
Du hast gerade, glaube ich, schon erwähnt, jetzt die nächste Umsetzung, also der finale Schritt steht jetzt für Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres oder Quartal 1 2026 an. Können wir da jetzt mal abschließend gesprochen, können wir optimistisch sein, dass es so kommen wird, oder sollten wir doch eher vorsichtig sein und sagen, ja, okay, ist für den Zeitraum erstmal bestimmt, kann aber auch später werden?
Also ich kann da nur meine persönliche Einschätzung abgeben. Überraschungen kann es natürlich geben, aber damit rechne ich nicht. Wir sind wirklich unter Zeitdruck. Das muss man sagen. Ich habe vorhin gesagt, es läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und irgendwann werden dann eben auch Strafzahlungen fällig. Das wollen wir uns möglichst ersparen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das jetzt allen bewusst ist, allen an dem Gesetzgebungsprozess Beteiligten. Und ich gehe davon aus, dass das Gesetz jetzt stramm durchgezogen wird durch den Bundestag. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich erwarte noch hier und da kleinere Anpassungen, die sich möglicherweise ergeben, auch aus Expertenanhörungen oder der Behandlung auch im Innenausschuss. Aber ich gehe davon aus, dass wir wirklich Ende des Jahres oder im frühen Jahr 2026, damit meine ich wirklich Januar, Februar 2026, ein gültiges Umsetzungsgesetz haben, dass dann also auch die entsprechenden Meldewege eingerichtet sind und alles, was dazugehört.
Also können jetzt Unternehmen, ich sag's mal, diese Gnadenfrist, die ihnen da eingeräumt wurde, gut nutzen, um sich nochmal vielleicht mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, bin ich betroffen, was muss ich machen, also nochmal diese Hausaufgaben zu machen, der Lehrer kommt anscheinend später rein.
Auf jeden Fall, also ich hoffe natürlich, dass ein Großteil der betroffenen Unternehmen schon bereits mitten in der Umsetzung ist, denn ansonsten wird es zeitlich auch wirklich knapp, das muss man sagen, also jetzt in drei Monaten noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufzusetzen, das dürfte etwas kritisch werden.
Sportlich, ja.
Aber ich denke, im Großen und Ganzen sind viele Unternehmen, die meisten Unternehmen wahrscheinlich mitten in der Umsetzung. Und die es noch nicht sind, sollten also schleunigst damit anfangen. Und wie gesagt, mein Appell ist auch, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich werde demnächst auch nochmal dazu referieren, was bedeutet denn NIS2 eigentlich für die Lieferketten? Also was ist denn, wenn ich in einer Lieferkette, wenn ich Zulieferer bin für ein Unternehmen, das von NIS2 betroffen ist, was erwartet mich denn da eigentlich? Also da reden wir ja von so einer indirekten Betroffenheit. Das wird also auch ein Thema sein, das viele, viele Unternehmen tangieren wird, und schauen wir mal.
Den Link zu deinem Webinar werde ich natürlich auch hier verlinken. Wir hoffen uns zahlreiche Anmeldungen, so wie beim letzten Mal auch. Und also dann sage ich vielen Dank, Mike. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch sehr gern und gern wieder.
Ja, bis zum nächsten Mal. Wa? Also, tschüss.
Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.